Hallo und herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Pascal Holz vom Finanzkontor Dienst Laken über das Thema Baufinanzierung. Ein Eigenheim ist für die meisten Deutschen der Lebenstraum. Wichtig dabei ist natürlich die Finanzen, also die finanzielle Planung. Kann ich da irgendwas machen, um im Vorfeld herauszufinden, wie viel darf das Objekt maximal kosten?
Das ist sogar relativ einfach herauszufinden. Sie haben ja, wenn Sie einen Kredit bedienen, eine Rate, die setzt sich zusammen aus Tilgung und aus Zins. Normalerweise, wenn Sie heutzutage so eine Immobilie finanzieren und vorsichtig rechnen müssen, rechnen Sie mit 1,5% Zins und rund 3% Anfangstilgung. Das heißt, Sie haben beides zusammengenommen, eine Rate von 4,5%. Wenn Sie also von Anfang an mit einer Faustformel rechnen, Darlehensbetrag mal 4,5% geteilt durch 12, weil es sind ja 12 Monate, die Sie zahlen, dann kommen Sie auf eine ganz gute Monatsrate. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch rückwärts rechnen. Ich muss also nur sagen, okay, ich möchte eine Rate von meinetwegen 1.000 Euro im Monat zahlen, rechne das mal 12, habe dann die Jahresrate 12.000 Euro, teile das durch 4,5% und komme dann auf die Darlehenssumme, die ich mir damit leisten kann.
Aber ist es nicht auch so, dass die Bank in einer gewissen Art und Weise sagt, beispielsweise man hat jetzt zwei Angestellte, erwachsene Menschen und die möchten sich ein Haus für 1,5 Millionen leisten, dass dann irgendwo gesagt wird, das haut dann von den Zahlen irgendwie nicht hin oder auch die müssen es dann 70 Jahre zurückzahlen oder so.
Ja, natürlich. Die Bank macht natürlich immer eine Haushaltsrechnung. Die Bank guckt, wie viel haben diese beiden Personen zum Leben und kann das hinhauen. Also ich kriege immer wieder Anfragen rein von Leuten, die verdienen meinetwegen 1.800 Euro und wollen sich ein Haus für eine 500.000 Euro kaufen. Das funktioniert natürlich nicht. Das geht nicht. Aber auch da hilft die Faustformel, die ich eben gesagt habe, enorm weiter. Man guckt, wie viel kann ich mir im Monat leisten, zum Beispiel indem man schaut, wie viel Miete zahle ich momentan. Kaltmiete natürlich, weil Nebenkosten muss ich ja auch im Haus zahlen. Man schaut, wie viel Miete zahle ich momentan und rechnet daraus dann ab, was man sich als Darlehen erlauben kann. Das ist vielleicht manchmal nicht schön, was dann dabei rauskommt, aber es entspricht dann halt der Realität.
Man hat es immer schon wieder gehört, eigentlich egal, ob Neubau oder wenn man renoviert, aber sollte man einen finanziellen Puffer haben?
Ja, auf jeden Fall. Das hat man dieses Jahr sehr, sehr schön gesehen. Dieses Jahr, oder schön war das eigentlich nicht, dieses Jahr sind die Preise für Stahl und Baustahl und Bauholz enorm angezogen. Das hat bei vielen Neubauten dazu geführt, dass die Firmen, die ja Festpreise kalkuliert haben am Anfang, gesagt haben, ja, wir möchten jetzt gerne vom Bau zurücktreten, vom Bauvertrag. Wir kriegen das so nicht mehr gestemmt. Oder eben der Bauherr muss dann nochmal neu kalkulieren und muss nochmal an die Baufirma nachschießen. Dafür ist natürlich ein Puffer sehr, sehr schön. Dasselbe gilt, wenn Sie eine Bestandsimmobilie kaufen. Die Bestandsimmobilie ist da, Sie können sich die von außen angucken, aber wenn Sie die renovieren, können immer noch Punkte auftreten, wo Sie sagen, okay, das habe ich übersehen, aber das muss ich noch machen.
Welche persönlichen Voraussetzungen sollten Käufer mitbringen, um von der Bank einen Kredit zu bekommen?
Der Klassiker ist natürlich immer, beide angestellt, beide schon lange angestellt, verdienen gut und sind damit für die Bank relativ einfach einzuschätzen. Jetzt können Sie natürlich auch als Selbstständiger einen Kredit bekommen, das ist aber schon wieder ein bisschen schwieriger, weil einige Banken sagen, Selbstständige finanzieren wir überhaupt nicht. Grundsätzlich ist es aber so, wenn Sie eine einigermaßen anständige finanzielle Lebensführung haben und eine saubere Schufa haben und sich in dem Projekt, das Sie haben, auch nicht übernehmen, dann kriegen Sie das normalerweise auch finanziert.
Ich hatte mal gehört, dass Banken das sozusagen auch nicht mögen. Also es geht ja ein bisschen in die Schufa generell, in die Einträge, wenn man sich immer alles auf Kredit kauft. Also sprich, man geht eben irgendwo zu einem Elektronikmarkt, kauft sich da irgendwie einen Fernseher für 1.000 Euro, sagt, aber an sich kann ich mir das nicht leisten oder ich will es halt runterbrechen in 12 Monatsraten, wird ja überall angeboten. Und ich hatte mal gehört, dass das die Banken an sich nicht so toll finden, wenn man so diese ganzen kleinen Dinger immer finanziert.
Ja, natürlich, klar. Weil die Bank sich natürlich jedes Mal fragt, warum macht er das jetzt? Gerade wenn das dann in Verbindung mit wenig Eigenkapital steht, was da ist, dann kommt die Bank natürlich auf den Trichter und sagt, ja, wenn das Geld für ihn sowieso schon nicht zum Monat reicht, warum sollen wir ihm dann noch ein Haus finanzieren? Das heißt, die Zahl der Ratenkredite, die man hat, sollte schon überschaubar sein.
Ja.
Aber das gilt generell.
Der Zinssatz bei Immobilienfinanzierungen kann ja stark schwanken. Was sind da so die ausschlaggebenden Kriterien?
Zum einen schwankt das natürlich von Bank zu Bank. Jede Bank setzt verschiedene Preise für die Darlehen an. Deswegen macht es auch immer Sinn zu vergleichen oder sich immer jemanden wie mich zu holen, der mehr als 500 Banken im Vergleich hat und gucken kann, wo kriegen Sie da die besten Konditionen. Das macht insbesondere vor dem Hintergrund Sinn, weil natürlich je nach Finanzierungskonstellation, also je nachdem, wie Sie das Darlehen zusammenstellen, immer wieder eine andere Bank dann die besten Konditionen anbietet. Das heißt, entweder Sie rennen immer wieder von Bank A zu Bank B zu Bank C und vergleichen die verschiedensten Konstellationen und haben dann vielleicht Glück, dass die günstigste dabei ist, oder eben Sie machen es über jemanden, der direkt die Banken im Vergleich hat. Jetzt hatten Sie gefragt, woran macht die Bank das fest im Preis? Der größte Teil kommt über das Risiko, das die Bank trägt. Die Bank trägt ja, je mehr sie finanzieren muss an dem Haus, desto größer ist das Risiko, das die Bank selber hat. So, und je größer das Risiko ist, desto mehr will sie natürlich dafür haben und desto höher ist der Zins.
Viele Banken haben eine Laufzeit bei den Krediten von 10 Jahren, also gebundene. Wenn man jetzt eine längere Laufzeit haben möchte, legt sich das eben auch meistens auf höhere Zinsen aus. Gibt es da irgendwie Situationen, wo Sie sagen, ja, in der Situation kann sich das irgendwie lohnen, die höheren Zinsen in Kauf zu nehmen?
Das macht insbesondere dann Sinn, wenn Sie einen relativ niedrigen Beleihungsauslauf haben. Beleihungsauslauf ist das, wo die Bank das Risiko mitmisst. Das, was ich eben gesagt habe. Der Beleihungsauslauf berechnet sich als Darlehenshöhe geteilt durch den Immobilienwert mal 100, ist also ein prozentualer Wert. Wenn Sie also ein Haus kaufen für 300.000 Euro, das Haus einen Wert hat von 300.000 Euro und Sie 300.000 Euro Darlehen dafür brauchen, haben Sie einen Beleihungsauslauf von 100%. Haben Sie nur noch die Hälfte an Darlehen, liegen Sie bei 50%. Je niedriger dieser Beleihungsauslauf ist, desto mehr Sinn macht es, das Darlehen möglichst lange festzulegen, weil es dann so ist, dass Sie im Beleihungsauslauf nicht mehr so wahnsinnig viel sinken, weil die Bank ja schon sagt, okay, wir haben sowieso ein relativ sicheres Darlehen und gehen da im Preis nicht mehr so weit runter. Sind Sie im Beleihungsauslauf, was aber am Anfang, wenn Sie eine Immobilie kaufen, relativ häufig der Fall ist, sehr, sehr hoch, also nahe den 100%, dann macht es wenig Sinn, sich diesen relativ hohen Preis über einen langen Zeitraum zu sichern, weil Sie ja jeden Monat einen kleinen Tacken tilgen.
Sie sind in Dienstlaken, also sind da Finanzierungsberater bzw. haben Ihr Finanzierungsberatungskontor. Wie unterstützen Sie die Kunden eben erstmal bei der Immobilienbetreuung bzw. auch wenn dann die Immobilie da ist, gibt es dann eine Nachbetreuung?
Ja, selbstverständlich. Das hängt natürlich davon ab, ob die Kunden das auch wollen. Aber wenn es hinterher meinetwegen aus irgendwelchen Gründen zu Problemen mit der Bank kommt, vermittle ich natürlich auch dann zwischen Kunde und Bank. Das passiert gelegentlich mal bei Neubauten, weil dann meinetwegen eine Bauverzögerung da ist und der Bau nicht so schnell vonstatten geht, wie es eigentlich soll. Oder eben, wie jetzt in diesem Jahr, die Preise so angezogen sind, dass der Bauträger da Probleme macht. Dann vermittle ich immer zwischen Kunde und Bank. Was ich dann aber noch anbiete darüber hinaus, ist die Versicherungsdienstleistung, die daraus folgt. Wir sind als Versicherungsmakler registriert. Das bedeutet, wir arbeiten nicht für eine Versicherung, sondern wir werden vom Kunden engagiert, um für den Kunden ihn bestmöglich einzudecken. Mhm. Und das ist natürlich bei Immobilienbesitzern eine ganz besondere Herausforderung.
Das heißt also, wenn man jetzt ein Eigenheim hat, also ein freistehendes Haus, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch mal was anderes ist, was jetzt die Versicherung angeht, als wenn man eine Eigentumswohnung hat. Also gibt es ja vielleicht auch Unterschiede, oder?
Natürlich. Wenn Sie ein freistehendes Einfamilienhaus haben, müssen Sie es selbst versichern. Wenn Sie eine Eigentumswohnung haben, sind Sie ja im Normalfall Mitglied einer Eigentümergemeinschaft und da entscheidet die Eigentümergemeinschaft darüber, wer das Haus wie versichert. Das heißt, Sie haben da zwar eine Stimme und können mitreden, entscheiden aber nicht alleine über den Versicherungsschutz des Hauses, das Sie da haben oder das Sie bewohnen.
Und bei einem Haus, was raten Sie da an Versicherungen?
Das fängt natürlich erstmal damit an, dass das Haus an sich abgesichert werden muss. Also das Haus an sich wird abgesichert über die klassische Wohngebäudeversicherung. Da gibt es dann noch verschiedene Möglichkeiten, die man dazu buchen kann, aber erstmal die klassische Wohngebäudeversicherung. Jetzt hängt aber das Haus natürlich auch häufig noch mit dem Darlehen zusammen. Ich habe das Haus ja finanziert. Das Darlehen ist sehr, sehr häufig, also in den allermeisten Fällen, über eine Zeit von rund 30 Jahren gerechnet. In 30 Jahren kann eine Menge passieren. Das heißt, ich muss natürlich auch zugucken, dass ich das Darlehen auch noch bedienen kann, wenn irgendwas im Leben schief geht. Sei es, weil einer der beiden Beteiligten möglicherweise stirbt, das wäre der schlimmste Fall, sei es, weil ein Einkommen wegfällt aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer, da muss ich natürlich gucken, wie kann ich das Darlehen in so einer Phase bedienen, damit ich in einer Phase, wo es halt nicht so gut läuft bei mir im Leben, mir nicht auch noch Gedanken darüber machen muss, dass ich das Haus womöglich verliere.
In der Gebäudeversicherung sind da auch Sachen drin wie Wasserschäden und Blitzschäden.
Der Klassiker bei der Wohngebäudeversicherung sind die ersten Gefahren. Das ist Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel. Das ist in jeder Gebäudeversicherung drin. Das reicht aber im Normalfall nicht aus, denn wir haben es die letzten Tage gesehen, da war bei mir zu Hause in Dienstlaken ein sehr, sehr großer Sturm. Da gab es wieder sehr, sehr viele vollgelaufene Keller und vollgelaufene Häuser. Das sind sogenannte Elementarschäden. Die sollte man unbedingt dazu buchen. Denn wenn sowas passiert und das Haus dann über sowas stark beschädigt wird und das nicht abgesichert wird, das ist hochgradig ärgerlich und dann eben letzten Endes auch finanziell existenzbedrohend. Auch das kann aber unter Umständen nicht ausreichen, denn ganz einfaches Beispiel, Sie haben neben Ihrem Haus einen großen Baum stehen, der Baum kriegt bei dem Sturm einen Knacks, fällt aber nicht um. Das merken Sie überhaupt nicht. Der Baum steht ja immer noch da. 2 Wochen später, aus unerfindlichem Grund, Sie haben ja von dem Knacks nicht mitbekommen, fällt der Baum um, genau auf Ihr Haus drauf. Zu dem Zeitpunkt war aber kein Sturm. In dem Fall leistet die normale Gebäudeversicherung nicht. Das bedeutet, dagegen können Sie sich absichern, indem Sie sagen, okay, ich versichere das Gebäude noch zusätzlich gegen sogenannte unbenannte Gefahren. Damit ist das Gebäude wirklich rundum geschützt.
Vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke.
Gerne.